Heutzutage gehört Ihr digitaler Fußabdruck zum wertvollsten, was Sie besitzen. Das mag Sie vielleicht überraschen, anderen ist das aber schon lange klar. Ihr Internet-Service-Provider zum Beispiel weiß so ziemlich alles über Ihre Aktivitäten im digitalen Raum. Hacker interessieren sich brennend für Ihren Datenschatz, Cyberkriminelle suchen gezielt nach Ihrer digitalen Identität und große Unternehmen wollen bei ihrer Werbung von ihrem digitalen Ich profitieren. Sie sehen, es ist eine riskante Angelegenheit, ohne VPN ins Internet zu gehen. Verbergen Sie Ihre Internetaktivitäten vor allen, die Ihnen dabei über die Schulter schauen könnten. Schützen Sie Ihren digitalen Fußabdruck und sichern Sie Ihre Privatsphäre, indem Sie ein VPN benutzen. Einer der meistgenutzten VPN-Anbieter ist CyberGhost. CyberGhost VPN, eine der beiden Sponsoren der heutigen Episode, ist ein weltweit führendes Unternehmen der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie mit 38 Millionen Nutzern und einem exzellenten Rating bei Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt Ihre IP-Adresse, verschlüsselt Ihre Daten und leitet Ihren gesamten Internetverkehr durch einen sicher verschlüsselten VPN-Tunnel. Auf diese Weise können Sie ohne Angst vor Schnüfflern online gehen und Ihre Daten vertraulich halten. Daneben bietet CyberGhost VPN zusätzlich kostensparende Vorteile. Sie können mit einem CyberGhost VPN Abonnement nämlich auch auf Schnäppchenjagd gehen. Zum Beispiel beim Buchen von Reisen. Tourismusanbieter in anderen Regionen der Welt bieten Reisearrangements je nach Herkunft ihrer IP-Adresse zu unterschiedlichen Konditionen an. Mit einer anonymen IP-Adresse von einem der über 9000 Server, die CyberGhost in 91 Ländern verteilt hat, erhalten Sie die besten Angebote. CyberGhost VPN gibt es als App für alle wichtigen Plattformen Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Spielkonsolen oder Linux. Mit nur einem CyberGhost VPN Abonnement können Sie 7 Geräte gleichzeitig schützen. BTO-Hörer erhalten 82% Rabatt auf ein 2-Jahres-Abo. Das sind nur 2,11 Euro pro Monat. Dazu gibt es noch 3 Monate gratis. Wenn Sie dieses Angebot nutzen möchten, geben Sie einfach im Browser ein cyberghostvpn.com/beyond. Eine 45-Tage Geld-Zurück-Garantie schützt Sie vor Risiken und bei Bedarf hilft Ihnen rund um die Uhr ein deutschsprachiger Kundenservice. Mehr Informationen in den Shownotes und unter cyberghostvpn.com/beyond. CyberGhost VPN. Schützen Sie Ihren digitalen Fußabdruck.
BTO Beyond the Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute wollen wir über das Lernen sprechen und über das Lernen von anderen. Unternehmen kennen das. Sie führen Benchmarking durch und vergleichen sich ständig mit ihren Wettbewerbern, um daraus Schlüsse zu ziehen, um selber besser zu werden, effizienter, kostengünstiger und so eben Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Da fragt man sich, warum klappt das eigentlich beim Staat nicht? Es gibt eine Fülle von Studien, die Staaten vergleichen und man könnte durchaus einige Schlüsse daraus ziehen. Warum erfolgt das nicht? Und in diesem Zusammenhang, wie steht es eigentlich um die Eliten in diesem Land? Denn auch dazu gibt es Studien, die vergleichen, welchen Wertbeitrag die Eliten eines Landes leisten zum Wohlstand und zur Sicherung des zukünftigen Wohlstands. Sind die Eliten, die wir haben, in der Lage, den notwendigen Wandel zu gestalten? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious 2.0 featured bei Handelsblatt.
Bevor wir zum heutigen Thema kommen, noch eine kurze Anmerkung zum Podcast aus der vergangenen Woche. Bekanntlich ging es darin ausführlich um Klima- und Energiepolitik. Und wenig verwunderlich gab es dazu auch durchaus einige Reaktionen. Einige Hörer fragten, wieso ich das ganze Thema der sogenannten ESG-Regeln nicht erwähnt habe. Deshalb kurz zur Erinnerung, was ESG ist, gemäß dem Gabler Wirtschaftslexikon.
Als Standard nachhaltiger Anlagen hat sich die Begrifflichkeit ESG, ESG etabliert. Diese 3 Buchstaben beschreiben 3 nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Unternehmen. Das E steht für Environment, für Umweltverschmutzung oder Gefährdung, Treibhausgasemissionen oder Energieeffizienzthemen. Das S, Social, beinhaltet Aspekte wie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Diversity oder gesellschaftliches Engagement. Unter G, Governance, wird eine nachhaltige Unternehmensführung verstanden.
ESG wirkt sich vor allem im Energiebereich aus. Inwiefern? Nun, es gibt bereits jetzt Schwierigkeiten für Unternehmen, entsprechende Finanzierungen zu bekommen für die Erschließung neuer fossiler Energiequellen. Oder auch für die Finanzierung der Infrastruktur, die erforderlich ist, um die Rohstoffe von A nach B zu bekommen. Die Finanzierung wird teurer und darüber hinaus wird auch die Versicherung schwieriger. Auch das haben wir bereits besprochen. Ich erinnere an den Podcast 159, wo wir es am Beispiel der Münchner Rück diskutiert haben. Ich erinnere daran, dass die Münchner Rück kürzlich entschieden hat, dass der Konzern ab April 2023 nicht mehr die Planung, Finanzierung, den Bau oder den Betrieb neuer Öl- und Gasfelder, neuer Ölkraftwerke versichern wird. Und ohne diese Versicherung ist es natürlich auch sehr schwer, entsprechende Finanzierung zu sichern. Der Hintergrund ist der Druck von Aktivisten, die generell von der Versicherungsbranche fordern, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Wie gesagt, all das führt dazu, dass die Preise steigen müssen, denn nur durch die Reduktion des Angebots sinkt die Nachfrage nicht. Und das ist eigentlich sehr ungerecht, denn die höheren Preise treffen vor allem die Ärmsten der Welt. Das ist nicht nur ungerecht den ärmeren Ländern gegenüber, sondern ist vor allem auch nicht gut fürs Klima. So vermeldete Bloomberg in der vergangenen Woche, dass Botswana auf der Suche nach 2,5 Milliarden Dollar ist, um eine Anlage zu bauen, um Kohle zu verflüssigen. Das heißt, der durch unsere Energiepolitik und natürlich durch den Krieg stark gestiegene Gaspreis führt dazu, dass ärmere Länder eben auf andere Technologien gehen müssen, die noch viel klimaschädlicher sind, um ihre Gasvorräte aufzufüllen. In diesem konkreten Fall eben Kohle zu verflüssigen. Und wir machen das ja nicht erst seit Kurzem, denn auch die Gerichte zwingen zunehmend die Unternehmen in der westlichen Welt dazu, sich aus diesem Bereich zurückzuziehen. Ich erinnere an das Beispiel von Shell. Shell wurde im Mai 2021 verurteilt und der Deutschlandfunk berichtete ausgesprochen erfreut darüber.
In den Niederlanden ist nun erstmals ein multinationaler Konzern per Gerichtsurteil dazu verpflichtet worden, einen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele zu leisten. Ein Gericht in Den Haag entschied, dass Shell seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um netto 45% gegenüber dem Stand von 2019 reduzieren muss. Niederländische Klimaschützer hatten gegen den Ölkonzern Shell geklagt. Für die Ökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist das Urteil ein Weckruf für die großen fossilen Energiefirmen umzusteuern. Es mache deutlich, dass mit Klimaverschmutzung kein Geld mehr zu machen ist, beziehungsweise die intergenerationale Gerechtigkeit es auch nicht zulässt, betonte die Ökonomin. Für die Klimaanwältin Verheyen ist das Urteil zudem ein kleines Meisterstück, denn es werde ganz klar, dass die Pflichten zur Emissionsvermeidung diejenigen zuerst treffen, die auch am meisten Gewalt darüber haben, was passiert. Nach Ansicht von Verheyen sei das Urteil so gestaltet, dass es auf die relevanten Player in einem Marktsegment zielt, also diejenigen, die tatsächlich die Transformationen kontrollieren. Für den Heizungsmonteur oder den Autoverkäufer um die Ecke beispielsweise gelte das gerade nicht. Soweit der Deutschlandfunk im Internet.
Diese Schlussfolgerung der Anwältin ist natürlich grundsätzlich falsch. Die Endverbraucher können doch nur dann entscheiden, wenn sie eine Alternative haben. Konkret, Botswana überlegt, Kohle zu verflüssigen, weil sie sich gar nicht mehr leisten können. Diese Angebotsverknappung führt eben zu den höheren Preisen und das ist natürlich von den Aktivisten auch so gewünscht, wird aber nicht offen gesagt. Und ich wiederhole nochmal, es trifft vor allem die Ärmsten. Jetzt könnte man sagen, fein, das ist halt so, es ist eine schwierige Anpassung und da müssen wir eben Botswana und anderen Staaten helfen. Damit aber nicht genug. Es gibt auch noch andere Profiteure. Und das sind genau die Profiteure, die wir eigentlich nicht unbedingt haben wollen. Die Internationale Energieagentur warnt in einer gerade erschienenen Studie ausdrücklich vor den Folgen dieses Rückzugs der westlichen Konzerne. Denn das nutzt vor allem Saudi-Arabien. Die grünen Regeln, die neue Ölfelder begrenzen, sind aus Sicht der Internationalen Energieagentur mit dem Risiko verbunden, dass wir uns immer mehr abhängig machen von Saudi-Arabien und der OPEC. Heute hat das Kartell einen Marktanteil von ungefähr einem Drittel. Dieser Anteil dürfte, so die Analyse der IEA, auf über 50% steigen. Es ist fraglich, dass das ein Szenario ist, mit dem die westliche Welt zufrieden sein wird. Denn Wir begeben uns damit immer mehr in die Abhängigkeit von autokratischen Staaten. Ist das smart? Ich bezweifle es. Weder die Abhängigkeit von Diesellieferanten noch der Weg über die Angebotseinschränkung, die die Klimapolitik hier befördert. Der richtige Weg muss sein, die Nachfrage zu senken, und das bedeutet eben vor allem neue Technologien, mehr Innovation, aber auch mehr Atomkraftwerke. So viel für heute nochmal zum Thema Klima- und Energiepolitik und nun zum eigentlichen Schwerpunkt des heutigen Podcasts. Was kann Deutschland, was kann der deutsche Staat von anderen Staaten lernen? Welche Schlussfolgerungen sollten wir aus diesem Vergleich ziehen? Und was können wir in Zukunft besser machen in diesem Lande? Im Januar 2020 sorgte eine Aussage des damaligen Wehrbeauftragten der Bundesregierung für Schlagzeilen. Hans-Peter Bartels plädierte angesichts des schlechten Ausstattungsgrades der Bundeswehr, ja, der war auch schon vor dem Ukraine-Krieg bekannt, für das IKEA-Prinzip. Aussuchen, bezahlen und mitnehmen. Der SPD-Politiker meinte, man müsse nicht alles spezifisch für die Bundeswehr entwickeln, wenn es beispielsweise um Kampfstiefel gehe oder um Unterwäsche. Und ich glaube, klarer kann man nicht zeigen, was schiefläuft bei uns im Lande, wenn man trotz einer offiziell nicht wehrbereiten Bundeswehr weiterhin auf individuelle und damit teure und langwierige Eigenentwicklungen setzt. Statt sich aus dem reichlich vorhandenen weltweiten Angebot einfach das Beste auszusuchen, versucht man alles nochmal neu zu entwickeln. Das ist, so würde ich es sagen, eine besonders ausgeprägte Version des sogenannten Not Invented Here Syndroms. Wikipedia erklärt das so.
Das Not Invented Here Syndrome beschreibt abwertend die Nichtbeachtung von bereits existierendem Wissen durch Unternehmen oder Institutionen aufgrund des Entstehungsortes.
Ein Muster, welches nicht nur in der Bundeswehr anzutreffen ist, sondern das ganze politische Establishment Deutschlands erfasst hat. Klar, Ausnahmen gibt es immer, aber überwiegend muss man schon zu dem Schluss kommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir sind doch top, was sollen wir eigentlich lernen? Nun, das systematische Lernen von anderen, gerade von Wettbewerbern, ist in der Wirtschaft weit verbreitet. Man spricht von Benchmarking. Das Gabler Wirtschaftslexikon erklärt Benchmarking so.
Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich von Produkten, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit mehreren Unternehmen, um die Leistungslücke zum sogenannten Klassenbesten, also Unternehmen, die Prozesse, Methoden etc. hervorragend beherrschen, systematisch zu schließen. Grundidee ist es festzustellen, welche Unterschiede bestehen, warum diese Unterschiede bestehen und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt.
Da vergleicht man also zum Beispiel die Kosten der Produktion mit denen anderer Unternehmen, um sich selbst zu verbessern. Da schaut man auf die Anzahl der Mitarbeiter in der Zentrale des Unternehmens, um zu schauen, ob man schlank genug aufgestellt ist. Da blickt man auf die Automatisierung des Wettbewerbs, um zu prüfen, ob man selbst auch von mehr Automatisierung profitieren würde. Genügt so ein Benchmarking, um wirklich gut zu sein? Natürlich nicht. Benchmarking hilft aber dabei, zunächst nicht schlechter zu sein und ist eine wichtige Voraussetzung, um besser zu werden. Vor allem hilft es dabei, wenn man weit zurückliegt. Und Deutschland liegt auf vielen Gebieten weit zurück. Doch schauen wir uns mal an, wie wir beim Benchmarking abschneiden. Gemäß dem jährlichen Global Competitiveness Report des Weltwirtschaftsforums WEF gehören wir zu den wettbewerbsfähigsten Regionen der Welt. In der Tat belegen wir seit Jahren einen der Top-Plätze in diesem Vergleich. Im Jahr 2019 den Platz 7 nach Platz 3 im Jahre 2018. Vor uns liegen nur Singapur, die USA, Hongkong, die Niederlande, die Schweiz und Japan. Jetzt könnte man doch meinen, da sollte die Welt eher von uns lernen, als wir von der Welt bei diesem guten Ergebnis. Doch ein genauerer Blick auf diesen Bericht und auf andere Studien zeigt ein nicht so eindeutig gutes Bild von Deutschland. Bleiben wir zunächst beim Weltwirtschaftsforum. Wettbewerbsfähigkeit ist hier in der Analyse die Summe von vielen Einflussfaktoren, die entscheidend sind für die Produktivität einer Volkswirtschaft, vereinfacht gesagt also für das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Insgesamt erfasst die Studie 103 einzelne Größen, die zu 12 Gruppen zusammengefasst werden. Das sind dann Rahmenbedingungen wie Infrastruktur, politische Stabilität bis hin zur Innovationskraft. Die Autoren betonen dann auch die enge Korrelation zwischen dem Ergebnis des Rankings und dem tatsächlichen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das zeigt natürlich schon ein Problem dieser Studien. Die Studien reagieren nur sehr langsam auf eine Veränderung der Einflussfaktoren. Es sind einfach zu viele Einflussfaktoren. Und sie neigen natürlich dazu, eher ein Blick in Rückspiegel zu sein, als ein Instrument zur Vorhersage der Zukunft. Doch darum sollte es uns eigentlich gehen. Und wenn man dann genauer durchliest, was zu Deutschland kommentiert wird, bekommt man durchaus einen Eindruck, dass es gar nicht so gut um uns gestellt ist, wie die Schlagzeilen vermuten lassen. So gab es in Deutschland ganz viele Schlagzeilen, die gesagt haben, Deutschland ist das innovationsfähigste Land der Welt. Denn in der Tat haben wir nach den Daten dieser Studie Platz 1 belegt. Das ist super, da kann man doch sagen, was haben wir für ein Problem? Was für Faktoren fließen denn ein? Nun, zum einen die Toleranz für das Scheitern bei Firmengründungen, aber vor allem die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und die Anzahl der Patente. Interessant dabei ist Folgendes. Die verstärkten Anstrengungen der deutschen Automobilindustrie, verlorenen Boden bei Elektromobilität und autonomem Fahren aufzuholen, führt zu einer Ausweitung der Ausgaben, zu einer Zunahme der Patente und damit in der Studie zur Schlussfolgerung, dass wir das innovationsfähigste Land wären. Also, man blickt im Prinzip auf den gesteigerten Input, wirft aber nicht so sehr die Frage auf, ob dann der Output wirklich so innovationsfähig ist. Denn man kann dem entgegenhalten, dass wir beispielsweise bei Hochtechnologieunternehmen in der Welt fast keine Rolle spielen. Man könnte dem entgegenhalten, dass es uns nicht gelingt, oftmals das zu kommerzialisieren, was wir erfinden. Na gut, der Computer ist lange her, der wurde bekanntlich in Berlin erfunden in den 30er Jahren. Aber auch das Musikformat MP3 stammt aus Erlangen und andere in der Welt haben damit viel Geld verdient. Das heißt, es gibt durchaus Zweifel an der Aussagekraft dieses Indikators. Ich will nicht bestreiten, dass die Forschungslandschaft in Deutschland mit über 1000 staatlichen oder staatlich geförderten Instituten eine klare Stärke darstellt. Aber andererseits geht die Innovationskraft des Mittelstandes dramatisch zurück. Nach Daten der Kreditanstalt für Wiederaufbau beispielsweise ging die Innovatorenquote, definiert als Anteil der Unternehmen, die in den letzten 3 Jahren mindestens eine Innovation hervorgebracht haben, seit 2002 von 42% auf heute nur noch 19% zurück. Das ist keine Bestätigung für die optimistische Sicht des WEF, im Gegenteil. Auch bei der makroökonomischen Stabilität haben wir im Jahre 2019, ich nehme bewusst dieses Jahr, weil es vor Corona war, den ersten Platz belegt. Aber auch das ist nichts anderes als die Beschreibung des Zustands im Land, erlebten wir doch bis Corona einen von tiefen Zinsen und schwachem Euro getragenen Exportboom mit steigender Beschäftigung. Da ist es wirklich schwer, nicht gut dazustehen. Wir wissen jedoch, mittlerweile auf jeden Fall alle, dass dieser Boom weder nachhaltig war noch gesund. Doch kommen wir zu den problematischeren Bereichen. Bei der Infrastruktur belegten wir nach der Einschätzung des WEF immerhin Platz 8. Blickt man genauer hin, so lag das vor allem an früheren Investitionen. So verfügen wir mit Hamburg und Bremen über gute Häfen und auch die Flughäfen bieten eine gute internationale Vernetzung. Auch das Bahnnetz gilt als dicht und engmaschig. Schlechter sieht es da schon bei der Effizienz von Bahn- und Flugverkehr aus. Hier belegen wir nur die Plätze 16 und 28 mit fallender Tendenz. Und jeder, der in letzter Zeit mit Bahn und Flugzeug in Deutschland unterwegs war, weiß warum. Noch interessanter ist der Blick auf die 103 Einzelkriterien und dabei vor allem jene, bei denen wir wenig schmeichelhafte Plätze besetzen. Nehmen wir als Beispiel den Punkt Sicherheit. Dieser umfasst Punkte wie das organisierte Verbrechen, Mordraten, Terrorismus und Verlässlichkeit der Polizei. Hier belegen wir Platz 48 von 141 Ländern. Auf Platz 1 übrigens liegt Finnland. Insgesamt, wenn man sich das anschaut, Terrorismus Platz 111, Verlässlichkeit der Polizei 41, Mordraten Platz 33, organisiertes Verbrechen Platz 74, das sind alles Werte, auf die wir nicht stolz sein können. Und das zeigt auf, dass wir in der Tat auf dem Gebiet der inneren Sicherheit einen deutlichen Nachholbedarf haben. Mit Blick auf unsere Zukunftsfähigkeit ist gerade die Digitalisierung wichtig. Laut World Economic Forum belegen wir beim Thema Informationstechnologie Platz 36. Weit in den skandinavischen Ländern, den Golfstaaten, Russland und China. Breitbandanschlüsse, nur einer von 100 ist mit Glasfasern hierzulande im Vergleich zu Korea mit 32 und Litauen mit 20, unterstreichen diesen Rückstand. Das ist deshalb so bedenklich, weil das Internet wohl unstrittig die Infrastruktur der Zukunft ist. Andere Studien kommen bei diesem Thema ebenfalls zu sehr nüchternen Einschätzungen. So die angesehene IMD Business School. Hier belegen wir beim Thema Informationstechnologie Platz 19. Erneut deutlich hinter den skandinavischen Ländern, aber auch den USA, Israel und China. Besonders schlecht schneiden wir bei den Themen Bildungsausgaben, digitale Kompetenzen, Umfeld für Gründungen und Anwendungen von Instrumenten wie beispielsweise Big Data Analytics ab. Also auch hier genau bei jenen Punkten, die entscheidend sind für die künftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Die EU-Kommission kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Und es ist eklatant, wie groß der Rückstand Deutschlands gerade mit Blick auf die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist. Während Dänemark und Finnland als vorbildlich gelten, ist Deutschland weit unter EU-Durchschnitt.
Wann kann ich mein Perso online verlängern?
Ich habe heute einen neuen Personalausweis und Pass offline beantragt. Da bin ich vorbeigefahren, das ging nicht anders.
Immerhin. Ein konkretes Datum von Ihnen kriege ich heute nicht, wann ich den Perso online beantragen kann.
Das möchte ich nicht so laut sagen, weil ich ja die Abläufe kenne in Deutschland.
Oh, aber, das dauert.
Nein, nein.
Würde ein Benchmarking bei Unternehmen so ein Ergebnis bringen, würden Unternehmen entsprechend drastisch handeln. Strukturen würden angepasst werden, Technologien und Fähigkeiten von anderen übernommen werden. Das heißt, man würde im Prinzip die Technologie einkaufen, die einem fehlt, um eine Lücke zu schließen. Der Staat, unser Staat, ist hier viel zurückhaltender. Statt etablierte Technologien und Prozesse von führenden Staaten wie Dänemark zu kaufen, werden eigene Entwicklungen angestoßen. Diese dauern nicht nur deutlich länger, sie sind vor allem erfahrungsgemäß auch deutlich teurer. Angesichts des schon bestehenden erheblichen Rückstands, der sich mit Blick auf die Geschwindigkeit der Digitalisierung weiter vergrößert, ist hier, so finde ich, ein Umdenken überfällig.
Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen, hilft Unternehmen, schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Dabei passt sich Workday an ihre Anforderungen an. Am Anfang der Entwicklung von Workday stand eine radikale Idee. Enterprise Software sollte modernste Technologien bereitstellen und auf die individuellen Anforderungen ihrer Anwender zugeschnitten sein. Deshalb ist die Workday Enterprise Cloud so konzipiert, dass sie mit der sich verändernden Arbeitswelt Schritt halten kann. Mit Workday erhalten Sie die ideale Lösung, um zu innovieren, sich anzupassen und zukünftige Chancen zu ergreifen. Finden Sie mehr Informationen zu unserer innovativen Softwarelösung und unserem Unternehmen unter workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday, for a changing world.
Doch warum tun wir uns als Staat so schwer, von anderen zu lernen? Aufschluss kann eine weitere Vergleichsstudie geben, die auf die Qualität der Eliten eines Landes blickt. Der Elite Quality Index der Hochschule St. Gallen HSG untersucht anhand von 107 Indikatoren, ob die Führungseliten aus Wirtschaft und Politik den Wohlstand eines Landes mehren. Auch hier belegt Deutschland vordergründig einen guten 11. Platz, doch auch dies vor allem aufgrund der Leistungen der Vergangenheit. Mit Blick auf die Zukunft werden die Ergebnisse von den Autoren deutlich kritischer bewertet. So bemängeln die Autoren, dass es den deutschen Eliten in Politik und Wirtschaft an Ideen und vor allem an einer Strategie fehle. Eine Einschätzung, der man mit Blick auf die politische Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und die sich daraus ergebenden fundamentalen Gefährdungen für den Standort Deutschland nur beipflichten kann. Ich wollte das Ganze besser verstehen, weshalb ich mit einem der Hauptautoren der Studie Kontakt aufgenommen habe. Bevor wir zum Gespräch kommen, an dieser Stelle der kurze Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven.
Zu Gast heute ist Dr. Thomas Kasasiklet, Direktor des China Competence Center am Forschungsinstitut für internationales Management der Universität St. Gallen und Gastprofessor an verschiedenen Universitäten in China, darunter der School of Economics und der Tsinghua University Management in Peking, die School of Management der Fudan University in Shanghai und die Hong Kong University of Science and Technology Business School.
Sehr geehrter Herr Professor Casas, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch mit Ihnen über das Thema Eliten und die Wichtigkeit der Eliten und den Impact, den Eliten haben in der Wirtschaft und im Wohlstand allgemein.
Das finde ich auch ganz spannend und ich beginne gleich mal damit, weil immer so Elite in Deutschland ist ja nicht gerade ein sehr positiv besetzter Begriff. Was verstehen Sie denn unter Eliten?
Wir haben jetzt 2 Projekte. Ein Projekt ist der Elite Quality Index. Das andere Projekt ist ein theoretisches Projekt und das Projekt ist Elite Theory of Economic Development, wo wir Eliten wieder da, ich komme gleich zum Thema nochmal, zur Definition von Eliten, wo wir sagen, dass Eliten die Grundlage sind für eine Gesellschaft, für eine Wirtschaft, für Wirtschaftsentwicklung. Was sind Eliten? Eliten sind verschiedene Akteure in der Gesellschaft, die zusammenkommen als eine Koalition und die dann Geschäftsmodelle betreiben. Es gibt eine Typologie von Eliten. Es gibt mehrere Typologien von Eliten. Wir haben das vereinfacht und wir denken, es gibt Geschäftseliten, Business-Eliten, es gibt politische Eliten und es gibt dann Wissenseliten. Und diese 3 Eliten zusammen schaffen dann ein Geschäftsmodell. Und wenn diese Geschäftsmodelle dann einen hohen Anteil an der Wirtschaft haben oder in der Lage sind, hohe Umsätze oder hohe Gewinne in der Wirtschaft zu schaffen, das ist dann ein Elitengeschäftsmodell.
Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen kritisch sind, jetzt schauen wir mal Eliten in der Welt an. Ich mache mal extrem. Ich meine, Wladimir Putin wäre ja Elite qua seiner Rolle als Präsident Russlands.
Ja, und uns interessiert das Geschäftsmodell. Also nicht jetzt ein Politiker oder ein religiöser, zum Beispiel der Papst, oder? Der Papst kann sein, er ist eine Wissenselite, oder? Aber gleichzeitig ist das Vatikan auch ein Geschäftsmodell und weiß immer so. Und uns interessieren Eliten von einer Geschäftsmodellperspektive. Der russische Staat ist auch ein Geschäftsmodell. Alles, was Einnahmen und Gewinne erzeugt, ist ein Geschäftsmodell. Eliten-Geschäftsmodelle sind halt die wichtigeren Geschäftsmodelle. Die Geschäftsmodelle, die einen hohen Impact auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft haben.
Dann könnte man aber auch sagen, ganz einfach, desto höher das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist, desto besser ist die Elite.
Ja, es kommt drauf an. Es kann sein, dass es die Eliten in der Vergangenheit waren, die wirklich gut waren. Man muss sehen, ob die Eliten weiterhin wertschöpferische Geschäftsmodelle operieren, die dann ein Wert schaffen für die Wirtschaft. Nämlich, das ist dann, jetzt kommen wir zum Elite Quality Index, wo wir sagen, dass die Qualität der Eliten, also die besseren Eliten, wie Sie gesagt haben, oder die höhere Qualität der Eliten, hängt vom Wertschöpfungspotenzial und dessen Realisation in der Wirtschaft. Es kann sein, wir sehen das jetzt in Amerika, dass die Eliten ein sehr hoch sind, weil sie sehr wertschöpferisch sind. Aber es kann sein, dass sie jetzt weniger wertschöpfen, als sie es vor 2 Jahren gemacht haben oder vor 3. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Uns interessiert nicht nur das Absolute, sondern auch die Trends im Bereich Elitenqualität.
Wir kommen auf die Trends nochmal zu sprechen. Ich könnte Sie mal kurz erklären, wie messen Sie denn die Qualität jetzt? Ich habe jetzt gerade verstanden, Sie haben gesagt, monetär, also ich mein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf habe ich jetzt Indikator genannt, taucht bestimmt auf. Was sind denn Ihre Indikatoren für die Qualität der Elite?
Ja, wir haben 120 Indikatoren. Jedes von diesen Indikatoren muss Wertschöpfung oder Wertextraktion darstellen können. Das ist komplex. Wir haben 2 Subindikatoren. Wir messen die Macht der Eliten und wir messen die Wertschöpfung direkt der Eliten. Warum messen wir Macht? Nämlich Macht ist potenzielle negative Wertschöpfung, das heißt potenzielle Extraktion. Wie ich vorhin erwähnt habe, können die Eliten wertschöpferisch unterwegs sein oder die Eliten können extraktiv unterwegs sein. Extraktion heißt zum Beispiel, wir kennen das Beispiel, Donald Trump hat damals Handelsbarrieren auf Stahl. Und auf einmal ist der Stahl in Amerika 25% teurer, als er früher war. Dieses zusätzliche Gewinn ist nicht durch eine Wertschöpfung getätigt worden, sondern dieser zusätzliche Gewinn ist das Resultat von einer Extraktion. Jetzt zum Beispiel von Ford oder von Firmen, die Stahl in Amerika konsumieren, die dann die höhere Preise für Stahl zahlen. Das ist dann ein extraktives oder Teil des Geschäftsmodells. Also wir messen Wertschöpfung oder Wertextraktion. Nur wenn man Macht hat, kann man Wert extrahieren. Nur wenn man Kontakte zur Trump Administration hat, kann US Steel oder die amerikanischen Stahlproduzenten dann diese jetzt durchsetzen, diese Handelsbarrieren. Und das ist jetzt wichtig. Vorhin haben wir doch geredet über Eliten. Ja, wir reden. Was wichtig ist, ist die Geschäftsmodelle der Eliten. Und Sie sehen hier, wie die politischen Eliten zusammen mit den Wirtschaftseliten, also zusammen ein Geschäftsmodell schaffen. Danach gibt es die Narrativen, also Wissenseliten schaffen Narrativen, politische Eliten haben politische Macht, Geschäftseliten schaffen finanzielle Mittel. Also das ist Money, Mind, Narrativen und Might für politische Eliten, oder? Die 3 M's, Money, Might and Mind. Deswegen messen wir Macht. Also zurück zum Index. Wir haben und das ist jetzt sehr wichtig, wir messen Macht und wir messen Wertschöpfung. Wir messen Macht als potenzielle zukünftige Ausbeutung. Nur wer Macht hat, kann andere irgendwie forcieren, sich von seinem Wert, von seinem selbstgeschafften Wert zu trennen. Also wir haben dann die Indikatoren, die Hälfte der Indikatoren, der 120 beschreiben Macht und die anderen Hälfte Wertschöpfung. Aber innerhalb der Wertschöpfung haben wir dann, das ist eine Matrix, 2x2. Erstmal haben wir, wie gesagt, Macht und Wert. Dann haben wir also politische Macht und politischen Wert und ökonomische Macht und ökonomischen Wert. Das ist eine schöne 2x2-Matrix. Und dann haben wir in diesen 4 Index-Areas, nennen wir das, in jeder von diesen 4 Index-Areas 3 Pillars. Das sind also insgesamt 12 Pillars. Und jeder von diesen 120 Indikatoren passt dann in einen von diesen Pillars rein und beschreibt dann, ob Wert geschafft wird oder Wert extrahiert wird. Und ich kann natürlich Ihnen auch ein paar Beispiele geben, wenn Sie wollen.
Ja, wir sollten über Beispiele sprechen. Aber ich habe noch eine Frage. Ich höre Ihnen so zu und sage mir, ja, wir kommen gleich auf Deutschland zu sprechen. Und das habe ich natürlich, ich habe auch die Zahlen angeschaut. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist Folgendes. Weil Eliten hat ja auch was damit zu tun mit der Qualität der Ausbildung. Also ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch und meine Podcast-Hörer wissen das, manchmal bin ich auch ein bisschen vorlaut. Also ich bin teilweise ein bisschen skeptisch, was bei uns die Entwicklung der politischen Eliten betrifft. Also wenn ich mir schaue, wer jetzt in den Parteien nach oben gespült wird, wer Parteivorsitzender wird, Generalsekretär wird, wer potenzielle Ministerämter wahrnimmt, da haben wir einen höheren Anteil in meiner subjektiven Wahrnehmung als früher von Menschen ohne Berufsausbildung. Und wir haben einen deutlich höheren Anteil von Menschen, die eben vielleicht was studiert haben, was ich Soziologie, Politologie, meinetwegen Wirtschaftswissenschaften, was sehr wenig sind, und dann aber eigentlich, ohne jemals beruflich tätig gewesen zu sein, direkt in der Parteikarriere verbleiben. Und dann komme ich halt zum ketzerischen Schluss und sage, diese Eliten, die sollen hinterher in der Lage sein, zum Beispiel eine ökologische Transformation einer Wirtschaft zu bewerkstelligen. Ich meine, spielt das in Ihrem Modell überhaupt eine Rolle? Oder sagen Sie, nee, wir gucken einfach nur, wie beurteilen Sie die Qualität der politischen Elite in Deutschland? Ganz banal.
Ja, wir gucken uns, also ob die Eliten jetzt in Deutschland oder in den anderen 150 Ländern, die wir bewerten, Macht haben. Und umso mehr Macht, natürlich umso tiefer im Ranking. Also Macht zu haben, heißt, wird penalisiert in unseren Index.
Aber was heißt das? Aber wir sind ein demokratisches Land. Das müssen wir noch ein bisschen erklären. Die Leute sind ja, wir haben ja noch eine Demokratie. Das heißt, korrigieren Sie mich, eine Diktatur, also bei Putin käme schlecht weg, hätte mehr Macht. Deshalb haben sie ein schlechteres Ranking. Das heißt, bei uns Platz 1 haben Sie ja, ich gucke mal hier gerade bei der Macht, weiß es nicht, aber meine Schweiz ist weit oben, Schweden ist weit oben. Das sind also Länder, wo die Politiker relativ gesehen wenig Macht haben.
Genau, wo es gute Checks and Balances gibt und es gibt Pressefreiheit, oder? Das heißt, dass die Wissenseliten und die politischen Eliten sich ausbalancieren. Das ist zum Beispiel nicht der Fall in Russland, wo die politische Elite unheimlich mächtig ist. Anders wie in China. In China ist die auch mächtig, aber weniger mächtig wie viel weniger mächtig als in Russland, auf Basis von unseren Erkenntnissen und auf Basis von unserem Index. Und das ist schon positiv.
Nehmen wir mal an, meine Behauptung würde stimmen, dass die Qualität der Politiker sinkt. Würden Sie sagen, spielt keine Rolle, solange die nicht so viel Macht haben, ist es letztlich egal, wer die Personen sind?
Ja, wir messen nicht nur Macht, sondern wir messen auch Wertschöpfung der politischen Eliten.
Wie machen Sie das denn? Gib mir mal ein Beispiel. Wie messen Sie jetzt die Wertschöpfung von unserem Wirtschaftsminister zum Beispiel in Deutschland?
Also wir messen die Wertschöpfung des politischen Systems und zum Beispiel wir gucken uns an, wir haben also drei Pillars im politischen Wert. Der erste Pillar ist Giving Income, also ob die Politik in der Lage ist, Wert zu schaffen. Zweiter ist, ob sie Wert von der Wirtschaft nehmen, also taking income. Und das dritte, also das ist jetzt auch wichtig, das nennen wir unearned income. Wenn die Politik es erlaubt, dass gewisse Firmen zum Beispiel die Umwelt zerstören, oder? Dass die Wert von der Zukunft in die Gegenwart transferieren. Also die Definition von Extraktion ist eine sehr einfache Definition. Es gibt in der Wirtschaft, in der Gesellschaft Wertschöpfer und andere, die von den Schöpfer Wert an sich transferieren. Aber man kann auch Wert von der Zukunft transferieren durch zum Beispiel hohe Schulden, die dann die nächste Generation zahlt, oder? Zum Beispiel, wenn Staatsschulden zu hoch sind, dann sind die politischen Eliten extraktiv, weil die von der nächsten Generation Wert in die jetzige Generation transferieren. Zum Beispiel Covid, jetzt Impfraten. Die Länder, die höhere Impfraten haben, hat die Politik da eine höhere Leistung oder zum Beispiel, wenn das Gesundheitssystem funktioniert und die Sterblichkeit durch Covid geringer ist, das sind alles Werte.
Ich versuche es wirklich zu operationalisieren, weil das ist für mich so ein bisschen schwierig. Ich kann mir vorstellen, für meine Zuhörer auch. Also, Sie haben gesagt, der politische Wert entsteht aus drei Bereichen. Einkommensverteilung, also was geben, was nehmen und quasi ungerechtfertigte Einkommen zu verhindern. Das wäre jetzt mal meinen Worten, das, was Sie gesagt haben. Was jetzt Taking Income, da sind sie relativ simpel. Also das Taking Income ist ja Besteuerung im Prinzip. Und da sind ja die Politiker gerade in Deutschland durchaus kreativ und die treiben viel ein. Ist es also so, wenn ich viel Geld wegnehme, bin ich gut, oder wenn ich wenig Geld wegnehme, bin ich gut in Ihrem Modell?
Das hängt von verschiedenen Indikatoren, zum Beispiel Steuereinnahmen. Wenn man zu viele, wenn man alles besteuert, 100% der Gewinner besteuert, dann ist man sehr extraktiv. Aber wenn man zum Beispiel null Steuern hat und der Staat braucht ja auch Einnahmen, dann ist man auch extraktiv. Aber die Extraktion liegt woanders, oder? Bei 100% Steuern ist der Staat sehr extraktiv. Bei null Steuern sind die Firmen, die keine Steuern bezahlen, dann extraktiv. Deswegen haben wir uns für gewisse Indikatoren ein Optimum ausgesucht, wo wir sagen, das ist der richtige, der positive.
Also Sie sagen im Prinzip Sie geben eine Staatsquote vor. Sie sagen im Prinzip, eine Staatsquote von X ist optimal.
Zum Beispiel für Steuer. Andere Indikatoren sind ganz klar. Und zum Beispiel die Homicide Rate, oder? Umso mehr, umso schlecht. Also es gibt verschiedene, oder Krieg, oder Battle-Related Deaths, oder natürlich Cybersecurity. Der Staat muss, zum Beispiel jetzt in Amerika, die große Diskussion auch von amerikanischen Behörden, oder? Der Staat muss sich für Cybersecurity einsetzen, und das ist dann auch umso mehr Cybersecurity, umso mehr Wert schafft der Staat. Wenn der Staat nicht in der Lage ist, die Cybersecurity zu gewährleisten, dann ist der Staat weniger wertschöpferisch.
Jetzt, dieser Konzept, verstehe ich das. Und jetzt würde ich gerne mal ein bisschen auf Deutschland eingehen, wenn ich darf. Ich meine, ich habe ja die Ranking vor mir. Also in dem Ranking jetzt ist Platz 13. Ich glaube, Deutschland geht man so immer zwischen Platz 11 und Platz 14 hin und her, je nachdem, welches Jahr man betrachtet. Wenn man sich die einzelnen Komponenten anschaut, also nach dem Motto, wo sind wir gut, dann tauchen wir noch ganz gut auf bei Ihnen bei Innovation und Technologie, also Innovationsfähigkeit. Das ist meine Frage natürlich, ist die Frage hier, ist das mehr Vergangenheit oder mehr rückwärtsgerichtet? Weil zum Beispiel haben Sie einen Faktor drin, Internetzugang. Soweit ich weiß, hat Deutschland eines der schlechtesten Internetnetze Europas. Also die Frage ist das da, und auch was Venture Capital betrifft, ist ja auch ein Kriterium da drin, ist das ein bisschen eine Legacy, dass wir davon profitieren, dass wir früher innovatives Land waren, oder schauen Sie da auf aktuelle Patente und Ähnliches und sagen Sie, das ist der BioNTech-Effekt, wir haben den Impfstoff für die Welt erfunden und deshalb schießen wir da nach oben?
Ja, also Sie haben ja mal in einem Podcast gesagt, dass die deutsche Industrie in der Kaiserzeit seinen Start gefunden hat, und Deutschland hat es nicht geschafft, wie zum Beispiel in Amerika oder in China, jetzt in neuen Industriezweigen zu. Und das ist natürlich alles reflektiert, oder? Man sieht das bei Venture Capital oder bei Unternehmertum, und es gibt andere Indikatoren, die über zerstörerische Schöpfung dann aussagekräftig sind. Das Problem in Deutschland ist, dass Sie sehen, bei Creative Destruction ist Deutschland auf 11, was ziemlich gut ist. Natürlich, ich komme jetzt gerade aus Israel, gestern noch angekommen, und in Israel redet man über die Startup Nation. Also alle Industriezweige sind neu. Und sogar in Landwirtschaft, wo sie so innovativ sind, da hat man wendet man die letzten Technologien und so weiter an. Und im Falle Deutschlands ist die Dominanz der existierenden Firmen, der Firmen der Kaiserzeit, wenn Sie wollen, immer noch zu hoch. Und das ist natürlich, die haben relativ viel Macht. Und es gibt zwar sehr viel Venture Capital in Deutschland und sehr viel Kapital, aber es gibt nicht das Know-how, um die Firmen dann zu skalieren, so dass sie neue Industriezweige dann schaffen würden. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen.
Interessanterweise, wo wir richtig schlecht sind nach diesem Ranking, Health and Wellbeing, da sind ja die Indikatoren wie Selbstmordrate, die Sie erwähnt haben, Lebenserwartung von Männern, von Frauen, und Tote durch Drogenmissbrauch, da hätte ich zum Beispiel in den USA ganz schlecht erwartet. Da bin ich erstaunt, dass da Deutschland so einen schlechten Platz hat. Ich meine, ich
würde die These haben, ja, das liegt wahrscheinlich daran, wir geben viel Geld aus und Lebenserwartung ist nicht so toll. Aber das ist ja ein Punkt, wo wahrscheinlich viele sagen würden, komisch, da müssten wir doch eigentlich viel besser abschneiden. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja eben Israel Platz 3 hat oder ich meine, auch die Schweiz hat auch nur Platz 40, insofern erstaunlich. Was ist denn da die treibenden Faktoren, dass Deutschland da so schlecht abschneidet aus Ihrer Sicht?
Ja, zum Beispiel Selbstmordraten sind in der Schweiz sehr, sehr hoch. Und das Problem der Drogensucht, oder? Das ist ein soziales Problem, oder? Und wir nennen das als, für uns ist das ein Teil des Taking Incomes Pillar. Da werden die Leben, oder? Die menschlichen Leben nicht geschützt. Ja, das sind Indikatoren, die eine Realität beschreiben, die tatsächlich so ist. Und ja, man muss dann sehen, wie man das verbessert.
Bevor wir zur Zukunft kommen, möchte ich noch eine Frage nochmal. Wir haben, erstaunlicherweise ist ja in der Liste Großbritannien weit vor Deutschland. Und jetzt weiß ich nicht, wie gesagt, Sie können nicht alles auswendig wissen, aber ich meine, bei uns war es ja so, die Politiker stellen sich gerne in Talkshows hin. Ich erinnere an Heiko Maas, der mal in einer Talkshow gesessen hat und sich lustig gemacht hat über die ganzen Oxford-Absolventen, die England regieren. Die würden es ja offensichtlich schlecht machen, war seine Aussage. Aber hier ist Großbritannien deutlich vor Deutschland einige Plätze. Ich meine, wenn wir die Länder vergleichen, die sind sogar beim Health and Wellbeing vor uns, was, glaube ich, allen Vorurteilen widerspricht. Die sind vor allem innovativer als wir. Aber wenn Sie die beiden miteinander vergleichen oder generell auch sagen würden, nach dem Vergleich mit Großbritannien, an welchem Land sollte sich Deutschland dann orientieren?
An welchem Land? Ich würde dann sagen, an der Schweiz zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt Großbritannien und Deutschland vergleichen, also Deutschland ist jetzt 11 und Großbritannien ist 8. Also so ein großer...
Also England hat sich, also Großbritannien hat sich verschlechtert, wir haben es ein bisschen verbessert. Aber das war natürlich jetzt im Corona-Jahr. Ich meine, also generell, es gibt glaube ich schon Unterschiede, die da eklatant sind.
Absolut. Zum Beispiel die Kapitalmärkte in England sind... unheimlich effizient, das ist wichtig. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass in England, Sie reden von Innovation, englische Firmen können skalieren. Es ist unglaublich, wie viel Innovation und die Wissenseliten, wie viel sie schaffen. Also England hat schon gewisse Vorteile. Man könnte sagen, Brexit ist deswegen, man von einer Brexit-Perspektive könnte man so sogar das Argument machen, dass sich die Engländer von der Last der Europa trennen wollen. Trotz politischer Probleme, trotz verschiedener Herausforderungen sind britische Eliten viel, viel strategischer als deutsche Eliten. Und diese ganze Absolventen von Oxford, was sie schaffen an Wert und die Geschäftsmodelle der Eliten in England, egal ob das Technologie ist oder Finanzen oder Visions and Knowledge Creation, haben da schon einen gewissen Vorsprung über ihre kontinentalen Rivalen.
Jetzt haben wir gesprochen über Vergangenheit. Ich meine, viele Indikatoren sind Vergangenheit. Sie haben gesagt, Sie machen einen zweiten Index. Sie haben einen zweiten Index, wo Sie im Prinzip versuchen, die Gewinne der Zukunft herauszufischen. Und Sie hören mich blättern. Ich habe das natürlich auch, ich habe extra ausgedruckt, weil ich fand es total spannend, weil Sie gesagt haben, lass uns doch mal sagen, wo Sie aufgrund Ihrer Indikatoren im Prinzip für Zukunft die beste Entwicklung vorhersagen. Und das fand ich total spannend, weil Sie haben dort auf Platz 1, eigentlich in der Verbesserung, China. Und ich habe jetzt USA dann knapp, sehe ich da, USA ist eigentlich faktisch keinerlei Verbesserung zu sehen, aber China ist eine gigantische Verbesserung zu sehen, gefolgt von Indonesien interessanterweise und von Polen. Ich meine, was machen, ich nehme, Sie können auch beim Leben lassen, China, was macht China so viel besser als, ich meine, wie kam auch eine kleine Verbesserung noch in Ihrem Modell? Sie sind also aus meiner Sicht ein Optimist, aber es ist erfreulich, ich hoffe, dass Sie recht haben. Aber die Frage, was macht China so anders, dass es so einen sehr, sehr deutlichen Zuwachs realisieren wird, in der Qualität letztlich, basierend auf der Qualität der Eliten? Das ist ja Ihre Aussage.
Genau. Wir haben die Qualität der Eliten mit dem Bruttosozialprodukt des Landes verglichen. Wir haben eine Revision gemacht und dann gesehen, dass gewisse Länder eine Elitenqualität haben über den erwarteten Bruttosozialprodukt pro Kopf steht. Das heißt, konkret, dass China jetzt bei 10.000 ist. Wenn wir das jetzt mit der Kaufkraft vergleichen, kann China bei 17.000 sein. Aber Frankreich zum Beispiel oder Italien sind bei zwischen 30 und 40 und dann in Deutschland geht schon Richtung 50. China hat eine Elitenqualität, die besser als die italienische Elitenqualität ist. Aber ein Bruttosozialprodukt pro Kopf, das 3 oder 4-mal geringer ist als Italien. Das heißt nicht, dass die chinesischen Eliten besser als die italienischen Eliten sind, im Sinne der Wertschöpfung der Geschäftsmodelle der Eliten. Aber es heißt, dass wenn China die Qualität der Eliten bleibt, wo sie jetzt im Augenblick ist, dass China in 20 oder 30 Jahren das Bruttosozialprodukt pro Kopf von Italien erreichen wird. Und weil jetzt China nur ein Drittel so reich ist wie Italien pro Kopf, heißt das, dass man erwarten kann auf Basis von den Eliten Quality Index, dass China in den nächsten 20 bis 30 Jahren seine Wirtschaft verdreifachen wird. Das ist, was wir meinen.
Woran liegt das? Ich meine, ich habe gesehen, einer der Indikatoren, der Zwischenindikatoren, ist ja die PISA-Testergebnisse. Und das ist natürlich klar, die chinesischen PISA-Testergebnisse, gerade Mathematik, sind an der Spitze. Von Italien und von Deutschland wollen wir gar nicht reden. Die Schweiz schlägt sich auch nur so einigermaßen. Also ist es im Prinzip so, dass ist das ein wichtiger Indikator? Oder was sind denn die wichtigen Faktoren, wo die Elite China so stark ist, dass sie eben diesen Aufschwung wird organisieren können?
Ja, China hat eine unglaublich gute zerstörerische Schöpfung.
Das heißt, sie schaffen viele neue Industrien, viele neue Innovationen, ist das, was Sie meinen?
Genau, das ist jetzt, kommt auch Schumpeter, oder? Er redet immer über dieses Konzept. Der Unternehmertum ist sehr stark verankert in China und die Chinesen gehen Risiko ein. Ein großes Problem der deutschen Eliten ist, dass man Risiko nicht versteht, dass man Risiko nicht eingeht, dass man Angst vor Risiko hat und wer nichts wagt, der bleibt wo.
Wer nichts gewinnt, genau.
Und das ist anders der chinesische Staat. Wie Sie sehen, wir haben zum Beispiel Professor Zhang Jun aus Shanghai, der hat dann gesagt, der chinesische Staat muss Wert schaffen, State Capacity ist wichtig. Zum Beispiel jetzt Bildung ist natürlich wichtig. Man muss investieren in Bildung, man muss investieren in anderen Bereichen, die dann es ermöglichen, der Gesellschaft oder der Eliten, so wie Nicht-Eliten, dann wird zu schaffen. Also State Capacity, oder auf Englisch.
Jetzt, ich glaube, würden die meisten Zuhörer noch sagen, ja, das glauben sie auch. Platz 2 ist Indonesien. Das müssen wir helfen. Indonesien, ich weiß, ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Ist eigentlich rohstoffreich. Ich glaube, sehr viel Kohle wird dort gefördert, etc. etc. Es ist mir aber nicht aufgefallen, dass Indonesien besonders gut regiert würde. Und ich habe auch nicht gesehen, dass dort die Schulergebnisse so gut wären in PISA-Tests. Ich meine, was ist dann der Faktor, warum Indonesien bei Ihnen Platz 2 ist? Oder sagen Sie, Indonesien ist einfach so arm, dass sie leichte Verbesserung erzielen, weil die Verbesserung ist immerhin über 40%, die Sie hier jetzt mal nach Ihrem Modell vorhersagen.
Genau, das ist es. Indonesien hat ein Bruttosozialprodukt pro Kopf von 4.000. Wir haben vorhin über China 10.000, also sind sie 2,5-mal ärmer als China oder 12-mal so arm pro Kopf wie Deutschland. Sie sind im Ranking platziert auf 49, also das ist nicht sehr hoch, aber relativ zum Bruttosozialprodukt pro Kopf ist eine Platzierung von 49 gar nicht so schlecht. Das heißt, dass wir glauben, dass Indonesien ist bis 15.000 schaffen könnte, oder? Bis 12.000. Also Indonesien könnte sein Bruttosozialprodukt pro Kopf verdreifachen. Das wäre dann immer noch ein armes Land. Also es wäre dann ein Land so reich wie Brasilien oder China derzeit, dass Indonesien so hoch bei dieser Analyse gerankt wurde, hat damit zu tun, dass Indonesien jetzt immer noch relativ arm ist. Oh, aber für diese relative Armut sind die Eliten und die Qualität der Eliten relativ, oder das Wertschöpfungspotenzial und die Realisierung von Wertschöpfung der jetzigen Eliten ziemlich hoch. Relativ gesehen.
Jetzt gehe ich nochmal die Liste mal weiter durch, weil Polen ist mir auch aufgefallen, weil Polen ist Platz 3. Jetzt wissen wir ja, Polen hat schon eine Menge aufgeholt seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Auf der anderen Seite hat natürlich Polen auch Herausforderungen. Ich glaube, die Demografie ist nicht so gut. Die sind auch sehr stark abhängig von der Kohle. Insofern fand ich es erstaunlich, dass bei Ihnen Polen eben Platz 3 belegt. Und ja, Polen hat ja auch schon, ist ja kein armes Land mehr.
Polen ist auf Platz 29, was relativ gut ist. Also Polen hat schon, wahrscheinlich weil sie ihre eigene Währung haben Ich glaube, dass sie nicht den Euro beigetreten haben, ist für...
Das spricht für die Intelligenz von Polen, sagen Sie, dass sie nicht eingetreten sind. Das stimmt, da würde ich mich Ihnen beipflichten. Ja,
ja, ja. Und das Land wächst, es ist eine Erfolgsstory, dank natürlich der EU. Also die haben die guten Institutionen der EU übernommen, aber andere Institutionen wie der Euro, wenn Polen im Euro beigetreten wäre, würde das sicherlich anders aussehen, oder? Dann wären sie dann sicherlich nicht mehr konkurrenzfähig.
Na gut, dann kommen weitere Länder, die brauchen wir nicht durchzugehen. Südkorea verstehe ich sofort, Japan verstehe ich sofort. Großbritannien ist weiter auf der Liste mit Fortschritt, auch Portugal, Österreich, dann tauchen wir auf. Ich finde erstaunlich auch am anderen Ende, wo Sie sagen, da gibt es Länder, die quasi wo die Eliten schlechter sind als die Ist-Leistung, sage ich jetzt mal in meinen Worten. Das heißt, da muss eine Verschlechterung vorhersehen. Da sagen Sie Saudi-Arabien. Denke ich sofort, ja, verstehe ich, weil Saudi-Arabien, wenn das Öl nicht mehr so richtig fließt, dann wird es ein Problem haben. Brasilien taucht auf, würde ich sagen, ja, gegeben die Kriminalitätswelle und so weiter, verstehe ich das. Auf der anderen Seite haben sie Mexiko auf dem anderen Kontinuum mit ein bisschen Zuwachs, kann ich im Vergleich nicht ganz beurteilen. Aber auffallend ist der letzte Platz, Ägypten.
Aber Ägypten ist tatsächlich, und ich glaube, wir kennen die Geschäftsmodelle der ägyptischen Eliten. Es ist auch im Lande heftig kritisiert, hat allerdings ein sehr großes Potenzial. Aber das sind genau die Länder, die, wenn Sie sich dann unseren Index angucken und sagen, okay, hier und hier haben wir extraktive Geschäftsmodelle, wo Sie dann die low-hanging fruit sehr schnell realisieren können. Und Ägypten könnte zum Beispiel Indonesien als Referenz nehmen, aber auch andere Länder, oder? Die Idee, der Grund, weil wir jetzt 120 Indikatoren haben, ist, damit sich dann die Politik und die Öffentlichkeit die richtigen Indikatoren aussucht. Ich gebe jetzt ein Beispiel, die Türkei oder Japan. Die Türkei hat für jede zwei Männer, die beschäftigt sind in der Wirtschaft, eine Frau. Wenn die Türkei schaffen würde, für jede zwei Männer zwei Frauen zu haben, würde die türkische Wirtschaft um ein Drittel größer sein oder Potenzial. Also das sind Themen hier wie Gender Equality auch für Japan, oder? Japan hat auch ein ähnliches Problem. Das könnte sofort zum wirtschaftlichen Aufschwung führen. Und deswegen ist diese Theorie hinter den Elite Quality Index, der Elite Quality Index wird sich ändern, die Qualität der Daten ist für verschiedene Länder auch variiert. Aber was wichtig ist, ist, dass es eine Theorie der strukturellen Reform. Problem ist, dass die Politik oder die Eliten den meisten Länder fokussieren immer diese zwei Hebel. Geldpolitik und Fiskalpolitik. Also der Staat verschuldet sich und gibt Geld aus oder die Zentralbank spielt mit der Geldmenge. Was wir sagen ist, dass diese zwei Säulen nicht relevant sind für zukünftiges Wachstum. Worauf die Politik wirklich fokussieren muss, ist in jeder Industriebranche, analysieren und sehen, ob die Firmen in dieser Branche wirklich wertschöpferisch unterwegs sind und neuen Wert schaffen oder ob sie auf Basis von ausbeuterischen Modellen existieren.
Ja, aber da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen einhaken, Herr Professor. Ich weiß nicht, für mich ist es so, ich folge Ihnen. Ich finde es total spannend. Ich wollte auch was mit Afrika noch sagen, aber das braucht man nicht. Oder ich erwähne es nur ganz kurz, weil ich weiß, warum Ruanda bei Ihnen am Platz 1 ist, weil es ein gut geführtes Land ist.
Ja.
Aber jetzt gehen wir nochmal Ihren Punkt. Also wir haben eine Diskussion in Deutschland ganz konkret zur Automobilindustrie. Und wir hatten da gerade vor ein paar Wochen die Diskussion hier, wollen wir quasi Verbrennerverbot machen und setzen nur auf Elektro oder machen wir sozusagen Technologie offen? Und ich bin ganz offen immer im Camp gewesen, die Politik soll sich nicht einmischen. Jetzt macht ja wohl die Automobilindustrie nicht mit Zwangsarbeit und ähnliches nicht das Thema. Aber würden Sie jetzt sagen, gute Eliten geben der Industrie vor, dass es Elektro sein muss? Ist das, was Sie sagen? Weil ich bin da echt, da wäre ich persönlich sehr skeptisch, weil ich sagen würde, naja, warum soll die Politik es besser wissen als die Wirtschaft?
Ja, nee, das sagen wir nicht. Wir sagen nicht, dass die Politik jetzt, weil die Politik auch selbst nicht genau weiß. Aber was wichtig ist, ist, dass das Anreizsystem wirklich fair und wirklich offen ist. Dass es zum Beispiel Alternativen gibt. Warum funktioniert zum Beispiel in Deutschland ja, die Bahn, die Bundesbahn nicht so gut, wie sie jetzt in der Schweiz funktioniert. Hat die Autoindustrie, die ja unheimlich viel Wert schafft, ist sie jetzt in der Lage, zum Beispiel in dieser ganzen neuen Technologien, dieser neuen Businessmodelle von Uber bis Mikrochips bis Software, wird da neues Wert geschafft oder ist das immer noch dasselbe Geschäftsmodell wie früher? Und wenn nicht genug Wert geschafft wird in Deutschland zum Beispiel, was machen andere Länder anders? Ist die Chipindustrie jetzt strategisch für die Autoindustrie oder nicht? Ist der Verbrennungsmotor wichtig oder muss man jetzt auf andere Gebiete oder in anderen Technologien investieren? Und wenn das der Fall ist, dann muss die Politik eine gewisse Unterstützung leisten. Also nicht, und das ist jetzt schwierig und wir wollen jetzt nicht das Modell von Singapur oder das Modell von China, aber man muss doch vermeiden, dass existierende Koalitionen, die sehr mächtig sind, dann in der Lage sind, die Konkurrenz und die zu verzehren und dadurch das innovative Potenzial des Landes nicht realisiert werden.
Ja, jetzt würde ich sagen, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Diskussion bei uns habe zum Thema Energiewende, würde ich sagen, dass die Lobby der Windkrafthersteller sehr gut funktioniert. Das ist ja auch ein Thema. Aber Sie haben gerade erwähnt, China und Singapur. Und ich würde eigentlich nochmal dazu ergänzen, Japan. Diese drei Länder zeichnen sich ja meines Erachtens dadurch aus, dass sie, was die politische Elite betrifft, einen wirklichen Elitenqualitätsprozess haben. Also in China ist es, in der Partei Karriere zu machen, ist ja nicht nur Loyalität, sondern es ist auch leistungsweise verstanden, habe Qualität. In Singapur werden die besten Studenten bekommen Stipendien und verpflichten sich dadurch, die ersten paar Jahre nach dem Studium für den Staat zu arbeiten. Die besten Absolventen gehen zum Staat. Japan, damals ist das Wirtschaftsministerium, hat ja letztlich Industriepolitik betrieben, gemeinsam mit der Wirtschaft und hat ja letztlich den Aufschwung Japans mit orchestriert. Hat entsprechend, da könnte man wieder sagen, na gut, hat es übertrieben, hinterher kam die Krise. Aber ist es nicht so, wenn wir uns mit solchen Modellen vergleichen, dass wir letztlich dann doch irgendwas tun müssen, um die Qualität der Administration zu stärken? Ich sage nicht mehr der Politik, aber der Administration. Und ich glaube, in der Schweiz ist meine Wahrnehmung auch, dass auch hier die Qualität der Administration eine andere ist. Ich meine, ist das der entscheidende Hebel dann für die Zukunft? Ich versuche so ein bisschen das zu operationalisieren. Wenn ihr jetzt rausgeht, wenn wir beide jetzt zu Herrn Scholz gehen und sagen, lieber Herr Scholz, Sie wollen die Geschichte Deutschlands eingehen, dann reformieren Sie unser Land mal. Was ist die richtige Reform? Letztlich wäre es dann wahrscheinlich Aufwertung des Beamtenstatus.
Ja, das Beamtenstatus, State Capacity ist wichtig. Man muss, der Staat muss strategisch denken. Und Sie haben vorhin gesagt oder implizit, dass der Staat sich nicht einmischen muss, dass Industriepolitik, also man muss da ganz vorsichtig sein, aber der Staat muss strategisch mit der Industrie denken. Und wenn die Industrie kein Risiko unternimmt, zum Beispiel wenn die deutsche Autoindustrie ihre Chips oder ihr Software von, sagen wir mal, von anderen Ländern einkauft, dann in der Wertschöpfungskette sind immer mehr die Low-Margin-Aktivitäten dann in Deutschland und die High-Margin-Aktivitäten, auch die Geschäftsmodelle, wir haben vorhin von Uber gesprochen, kommen dann aus anderen Ländern. Man hat seine eigenen Daten nicht. Wenn die Industrie in Deutschland jetzt nicht fähig ist zu verstehen, wie wichtig die Daten sind, oder wenn man zum Beispiel in China unterwegs ist, da reden die Professoren dort bei der Universität oder sogar die Beamten über Daten, das ist der fourth factor of production, oder? Nicht nur Land und Kapital und Menschen, sondern auch jetzt, oder humanes Kapital, sondern jetzt Daten sei das Wichtigste. Wenn zum Beispiel die Wirtschaft das nicht verstanden hat, dann muss die Politik irgendwie was machen. Da muss in diesem Dreieck, oder, wo man Geschäftseliten hat, Wissenseliten und politische Eliten, dann müssen diese Koalition oder müssen diese Teile der Koalition auch kritisch gegenüber der Wirtschaftseliten sein, die jetzt die nächste Welle der Innovation verpassen, oder? Und das ist irgendwie das Problem von Europa. Und das ist jetzt nicht nur ein Problem der Politik, ist auch ein Problem der Wirtschaft. Man denkt nicht strategisch, oder? Man schafft dann nicht genug Wert, trotz die Ressourcen, die man hat. Man hat das Talent, man hat das Geld, man hat den riesengroßen EU-Markt und trotzdem ist man nicht an der Innovationsgrenze, der Innovation Frontier.
Ja gut, ich meine, dass wenn ich strategisch denken, hat Deutschland ja nun als Politik oder als Land ja bewiesen, auch mit der Abhängigkeit von russischem Gas und Ähnlichem, ist es richtig. Und Unternehmen kann ich jetzt sicherlich im Einzelfall nicht beurteilen. Aber ich habe mich gewundert, weil Sie haben ja auch, sprechen ja auch über sehr viel über Venture, über Venture-Kapital, über Startups und Ähnliches. Und Sie haben sehr schön gezeigt in den USA, wie im Prinzip sehr früh eine Startup-Kultur geschaffen wurde in den 70er Jahren, von dem das Land natürlich massiv profitiert. Also der wurde im Prinzip freigegeben, dass die Pensionsfonds auch in Venture Capital investieren können. Damit wurde viel Geld mobilisiert. Genau. Jetzt haben Sie gesagt, okay, das muss jemand die Wirtschaft einhegen, damit quasi die sich nicht zu bequem macht. Verstehe ich. Im Prinzip, ich würde auch sagen, naja, Sie müssen einfach Wettbewerb intensiv halten. Das ist die vornehmste Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Wettbewerb herrscht und keine Monopole sich bilden. Aber wäre dann die Antwort nicht viel mehr? Wir brauchen viel mehr eine Start-up-Kultur. Wir müssen viel mehr tun, in die richtige Bildung stecken, dass mehr Leute eben Ingenieurwesen, Technologie, IT und sowas studieren und zum anderen eben auch mehr Kapital mobilisieren für Startups, um auf diese Art und Weise die Unternehmen in Druck zu setzen. Also statt, dass der Wirtschaftsminister oder der Umweltminister sagt, so geht es jetzt, dass eben die Startups das einfach selber realisieren.
Ja, es ist beides, Bottom-up und Top-down. Bottom-up, Kultur, genau. Ich glaube, Berlin bereitet uns unheimlich viel Hoffnung. Deutschland war ja die Startup-Nation am Ende des 19. Jahrhunderts, also Maschinenbau, Pharma, Chemie. Also Deutschland kann innovativ sein und kann unheimlich und sollte unheimlich innovativ sein, weil man das, man hat alle Elemente, die man braucht, um innovativ zu sein. Also menschliches Kapital, Wissen, Können, aber einen großen Markt und natürlich Finanzmittel. Das ist alles vorhanden. Das ist überhaupt kein Thema. Es fehlt die Vision der Eliten, jetzt strategisch zu denken und skalieren zu wollen. Es fehlen natürlich auch die Institutionen, die das unterstützen. Das ist auch wichtig. Sie glaube ich, auch bei einem Podcast haben Sie über Insulin geredet. Oder in Deutschland wird das erfunden, aber es gibt nicht die Institutionen, die das dann unterstützen.
Nee, es wird sogar verboten, weil es ja genmodifiziert ist, wird es dann eben woanders produziert. Das ist natürlich ein Beispiel dafür, wie Politik eben schlecht gehandelt hat.
Bitte nicht Politik und Wirtschaft und Wissenschaft trennen. Das ist ein System. Und diese Geschäftsmodelle der Eliten sind sehr eng verflochten. Es ist sicherlich, es gibt immer Interesse, die Innovation blockieren, oder? Es gibt immer die Reaktion. Wichtig ist das Konzept von Schumpeter, diese schöpferische Zerstörung. Das Problem in Europa, also nicht nur ein deutsches Problem, weniger in England, weniger in den USA, weniger in China, weniger in Singapur, ist, dass man blockiert diese zerstörerische Schöpfung durch Institutionen, durch Regelungen, aber auch durch eine also Nichtbereitschaft zu sein, Risiko einzunehmen. Es muss mal daneben gehen. Man muss es 100-mal probieren und dann funktioniert das einmal. Und auch wenn es Probleme gibt mit neuer Medizin oder Technologien oder und wenn man Geld verliert, dann muss man das wieder. Also es ist ein Thema des Risikos. Die Eliten müssen eine Risikobereitschaft zeigen können, um dann Wert zu schöpfen. Und es gibt keine neue Wertschöpfung ohne Risikobereitschaft. Man muss Risiko verstehen.
Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, weil Sie haben gerade gesagt, wir haben die drei Eliten, politisch, Wirtschaft, intellektuell, sage ich mal in meinen Worten. Braucht man nicht auch eine Bevölkerung, die Eliten überhaupt zulässt und akzeptiert, damit das Ganze funktioniert?
Eliten gibt es, ob man das will, ob man das akzeptiert oder nicht, in jeder Gesellschaft der Welt. Das ist sicherlich die wichtigste Eigenschaft von einem sozialen System. Es gibt Eliten. Ohne Eliten gibt es Chaos. Ohne Eliten gibt es keine Koordinationskapazität. Eliten sind Koordinationskapazität. Also Eliten gibt es sowieso. Es kann sein, dass in verschiedenen Kulturen, und ich glaube, Sie deuten auf Deutschland hin, dass die Eliten dann nicht irgendwie oder die Wertschöpfung der Eliten nicht anerkannt wird oder nicht als fair betrachtet wird oder das Konzept in vielen Narrativen, egal ob das Christentum oder Kommunismus oder der, es gibt schon im westlichen Gedankengut ein Anti-Eliten-Sentiment und das ist das kann ein Problem sein, wenn die Eliten, die trotzdem existieren werden, auch die Marxisten, oder sind anti-elitärisch, auch wenn dieses Anti-Eliten, also Gefühl in der Gesellschaft existieren, das Problem ist, wenn sie dann irgendwie einen Druck ausüben, so dass die Eliten stehen bleiben, dass die Eliten kein Risiko unternehmen wollen, so dass die Eliten kein sagen wir mal Wille zur Macht haben oder Wille zur Wertschöpfung oder Wille zum Risikounternehmen. Das ist der entscheidende Punkt, oder?
Also Sie sagen im Prinzip, unsere Eliten sind nur so gut, wie wir sie sein lassen.
Unsere Eliten sind so gut, wie sie selbst den Wille haben, wertschöpferisch zu sein. Den Eliten ist es egal oder sollte es egal sein, was die Nicht-Eliten denken. Die Eliten müssen wissen, dass Wertschöpfung für das Land gut ist und dass Wertschöpfung für Nicht-Eliten gut ist. Und die Eliten müssen sich nicht ablenken, die müssen auf Wertschöpfung setzen.
Genau, aber ich würde doch noch sagen, aber die Bevölkerung bei der Auswahl, die hat ja eine Möglichkeit, die Auswahl der Eliten zu beeinflussen. Und da sollte man auch auf die Qualität achten. Da dem Punkt würde ich schon bei bleiben wollen. Einfach vielleicht deshalb, weil ich zu sehr einen deutschen Blick habe und dann teilweise mich frage, wer Elite ist.
Ja, egal. Und Sie haben recht. Und es braucht eine Pädagogie. Man muss erklären können, also Wissenseliten oder Universität und Forschung muss erklären können, dass Eliten, die wertschöpferisch unterwegs sind, für die Gesamtgesellschaft gut sind.
Professor Kassas, vielen herzlichen Dank für diesen Ausflug in die Welt der Eliten und Elitenforschung. Ich fand es total spannend, vor allem finde ich interessant den Ausblick auf die Zukunft, den wir ein bisschen andiskutiert haben. Und ich bin sicher, das nächste Jahr gibt es die Studie wieder. Sie werden damit Gehör finden. Und ich hoffe auch, dass uns mal sich immer die Studie mal genauer anschaut und dann hingeht und sagt, an welchen Hebeln kann denn Deutschland arbeiten, damit wir in Zukunft unseren Wohlstand auch noch sichern können. Herzliche Grüße nach St. Gallen und vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, besten Dank. Es war mir ein Vergnügen.
Mein Fazit aus dem Gespräch ist folgendes. Die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, sind enorm. Und zwar nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass wir die guten Jahre bis Corona nicht genutzt haben, um in die Zukunftsfähigkeit des Landes zu investieren. Nun läuft uns vor dem Hintergrund der akuten Energiekrise und des einsetzenden demografischen Wandels die Zeit davon. Es ist also dringend erforderlich, dass wir sofort anfangen, systematisch von anderen zu lernen und deren Instrumente zu übernehmen, statt auf eigene Entwicklungen zu setzen. Ganz Deutschland sollte mehr IKEA wagen. Bevor wir zum Schluss kommen, noch etwas Hörerfeedback. Nadja Rougnon-Glasson schreibt zum Thema Erwerbsbevölkerung und Finanzierung der Alterung.
Ich wundere mich immer wieder, wieso niemand auf die naheliegendste Idee kommt. Um dem demografischen Wandel zu begegnen, brauchen wir mehr Familien, mehr Kinder. Kinder aber bedeuten ein großes Armutspotenzial. Viele Frauen entscheiden sich gegen Kinder, weil Kinder hauptsächlich finanzielle und wirtschaftliche Nachteile nach sich ziehen, wenn man mal von der altruistischen Freude am Nachwuchs absieht. Stellen Sie sich nun mal vor, wir würden das Rentensystem ändern. Die Kinder würden 50% ihrer Rentenbeiträge direkt an die eigenen Eltern bezahlen. Die anderen 50% kämen in einen Solidaritätstopf für alle Kinderlosen. Was meinen Sie, wie attraktiv das Kinderkriegen auf einmal würde? Und es gäbe noch eine andere Folge. So ein Rentensystem hätte Auswirkungen auf das gesamte Bildungssystem. Denn wenn Kinder besser ausgebildet würden und bessere Berufe hätten, würden auch die Rentenbeiträge entsprechend steigen. Schulen und Universitäten würden besser ausgestattet. Lehrer würden an Ansehen gewinnen.
Ich finde, das sind wichtige Gedanken. Das Anreizsystem muss in der Tat geändert werden. Und es muss gerade für gut ausgebildete Frauen deutlich attraktiver werden, Kinder zu bekommen. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht vergessen, dass es eine sehr lange Zeit dauert, bis sich eine Änderung der Geburtenrate bemerkbar macht. Das soll jetzt kein Argument dagegen sein, es ist nur der Hinweis, dass wir alle Hebel aktivieren müssen, wie im Podcast diskutiert. Bleibt mir, Ihnen an dieser Stelle erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Kritik und Anregungen und das Wiederhören. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious 2.0 featured bei Handelsblatt.